nur noch 19 Tage bis zur Bundestagswahl. Nicht nur bei den PolitikerInnen, sondern auch bei den WählerInnen steigt der Druck. Wen wähle ich? Polarisierender denn je ist heute natürlich das Thema Umwelt- und Klimaschutz und damit auch verbunden die Klimagerechtigkeit. Ein Thema, bei dem sich die Geister bzw. die Parteien scheiden. Bei der Podiumsdiskussion von Fridays for Future haben wir versucht, ein paar LokalpolitikerInnen zu erwischen und sie für euch zu ihren Meinungen rund um den Klimaschutz zu befragen. Als erster ist uns Xaver Merck von den Linken vor das Mikro gelaufen. Herr Merck, bei der Recherche zu Ihrer Person findet man kaum eine Aussage von Ihnen zum Klima. Kein Statement und keine Ansätze oder Ideen gegen den Klimawandel. Sind Sie heute nur hier, um Wahlkampf bei jungen Menschen zu machen oder können wir uns ein Urteil von Ihrer Seite zur Situation abgreifen?
Sie werden ein persönliches Statement von mir abgreifen können. Ich mache Klimawandelpolitik schon seit längerem, seit vielen Monaten und Jahren, insbesondere im Bereich der Kommunalpolitik. Also ich bin jemand, der im kommunalen Bereich versucht schon seit langer Zeit diesen Klimawandel umzusetzen, sehr schwer und nicht so öffentlichkeitswirksam immer. Im Moment, ich bin der Stadtrat in Senden und Kreisrat im Kreis Neu-Ulm. Da hoffe ich, dass durch diese Ereignisse der letzten Monate sich hier ein Umdenken auch bei den Verantwortlichen in Stadt und Kreisrat und den Verwaltungen eingenistet hat und dass wir in der nächsten Zeit da mehr Erfolge erzielen können. Aber ich habe mich ja vor über einem Jahr, als ich im Kreistag gewählt wurde, der grünen Fraktion im Kreistag angeschlossen und insofern natürlich schon in der aktiven Klimapolitik mittendrin.
Ihre Partei, die Linke, wirbt mit dem Spruch, wir müssen uns entscheiden, was wir retten wollen, Kapitalismus oder Klima. Jedoch zeigt eine Studie der Universität Yale, dass die wirtschaftlich freisten Länder die umwelttechnisch gesehen besseren sind. Inwiefern, finden Sie, hat Kapitalismus mit dem Klima zu tun?
Die kapitalistischen Länder haben vielleicht technisch Vorteile, aber sie setzen sie nicht ein. Wenn man bedenkt, dass zwei Drittel der CO2-Abgase von 100 größten Konzerne der Welt entstehen und diese kaum zur Rechenschaft gezogen worden finanziell, dann hat Kapitalismus sehr wohl was mit Klimawandel zu tun. Und deshalb sind wir der Auffassung, wenn der Kapitalismus gerettet werden soll, dann brauchen wir uns über den Klimawandel und über die Folgen des Klimawandels keine Gedanken mehr zu machen, denn Kapitalismus folgt immer dem Gesetz der Gewinnmaximierung und das bedeutet für die Konzerne rücksichtslos weiter vorzugehen.
Auch Alexander Kulitz von der FDP konnten wir ein wenig löchern. Herr Kulitz, Sie sind ja Mitglied im VDMA-Strategiekreis Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und Ihr Schwerpunkt liegt ja speziell auf ökonomischen Themen. Wie lässt sich Klimaschutz denn mit Ökonomie vereinbaren?
Naja, VDMA ist in erster Linie ja erstmal Maschinenbauverband, der größte, den wir haben in Deutschland und damit auch eines der ganz wichtigen, Vereine, weil Deutschland lebt schon größtenteils auch von den Maschinenbauern, gerade wie hier in der Gegend, haben ja ganz, ganz viele Hidden Champions, Maschinenbauunternehmen und andere. Und auch der Maschinenbau kümmert sich ja maßgeblich um Klimatechnologien. Also unser eigenes Familienunternehmen kümmert sich um Luftreinhaltung, um saubere Luft am Arbeitsplatz. Wenn man anschaut, wie das gerade in Asien mit Smog-Problematiken ist, in Indien, Asien, vielen Ländern weltweit, dann ist, glaube ich, eines der ganz wichtigen Themen im Umweltschutz die saubere Luft, weil Smog ist ein Riesenproblem. Man muss aber grundsätzlich erstmal trennen, Klimaschutz und Umweltschutz sind zwei verschiedene Dinge, von denen wir reden. Also wenn wir von der Klimaveränderung reden, das hat sicherlich auch einen großen Aspekt, was menschengemachten Klimawandel angeht, ganz klar. Aber der Umweltschutz ist noch mal ein bisschen breiter. Da geht es ja auch um die Frage, was ist mit dem Plastikmüll, was ist mit sauberer Luft, was ist mit etc. Also da geht es nicht nur um die Frage des Klimawandels, sondern da geht es auch noch um andere Themen.
Was muss denn getan werden, damit auch die Wirtschaft nachhaltiger wird? Also Sie haben ja jetzt gerade schon die Luftreinigung angesprochen, aber jetzt grundsätzlich nicht nur auf die Produkte der Wirtschaft bezogen.
Letztendlich wird sich die Wirtschaft immer noch danach richten, was die Bevölkerung, was der Konsument, was der Mensch haben möchte. Und am Ende, die Nutzer wollen Mobilität. Das ist denen noch nicht so wichtig, ob das mit dem E-Auto ist, ob das mit dem Verbrennermotor ist, Wasserstoff oder was auch immer. Es gibt einen Teil der Bevölkerung, denen ist es schon sehr wichtig. Aber das Gros der Bevölkerung möchte die Mobilität. Und ich glaube, diese Erkenntnis, die muss man erstmal haben, um zu wissen, wann die Wirtschaft auch tatsächlich umstellen wird, weil die Wirtschaft wird niemals umstellen gegen den Willen der Kunden. Ich hatte heute früh ein Gespräch beispielsweise mit einem großen Taxiunternehmer. Die versuchen auch als Unternehmen mehr für den Klimawandel zu tun. Die möchten ihre Flotte mit mehr E-Autos ausrüsten, bieten das auch kostenlos den Nutzern an. Aber die Nutzer müssen dann auf der App oder wie auch immer angeben, sie möchten ein E-Auto. Und das dauert halt etwas länger, bis dann das E-Taxi da ist. Und er selbst meinte heute, das wird quasi gar nicht angenommen. Die Leute wollen jetzt abgeholt werden mit dem Taxi und es ist denen egal, ob das ein Verbrennertaxi oder ein E-Taxi ist. Es gibt sicherlich vereinzelt Leute, die haben schon dieses Bewusstsein und sagen, nee, dann warte ich meinetwegen 5 Minuten oder 10 Minuten länger, bekomme dann aber ein CO2-neutrales Fahrzeug. Das ist aber nicht die große Masse. Würde er jetzt seine ganze Flotte umstellen, er hat ja auch Wettbewerber und andere, dann hätte er wahrscheinlich keine Chance mehr am Markt, weil alle sagen würden, ach, auf dieses Taxiunternehmen, da muss ich so lange warten, dann nehme ich halt das andere.
Aber wäre es dann nicht auch an der Politik, zu sagen oder der Bevölkerung vorzugeben, dass sie jetzt eben umweltbewusster handeln muss?
Also es gibt sicherlich politische Parteien, die genau diesen Ansatz haben. Ich als Liberaler und als Demokrat sehe das anders. Für mich ist das souverän das Volk und das sind die Menschen und das sind die Bürger und Wähler. Und die Politik ist nicht dazu da, die Wähler zu bevormunden und uns zu erziehen und dem Menschen zu sagen, wie er ein guter sozialer Bürger wird, wie er ein guter ökologischer Bürger wird oder auch wie er ein guter konservativer, wertegeprägter Bürger wird. Das ist doch nicht die Aufgabe der Politik. Die Politik ist dazu da, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit eine Gesellschaft gut organisiert und funktioniert. Aber letztendlich, wenn man so möchte, der Chef dieses Landes ist der Bürger, ist der Souverän, ist der Wähler und nicht der Politiker. Und deswegen meine Einstellung ist nein, wir als Politiker müssen uns nach dem Willen der Wähler richten und nicht die Wähler erziehen, bevormunden oder mit Verboten dahin bringen, wo wir sie gerne hätten.
Was sagen Sie denn zur CO2-Versteuerung oder auch zum nationalen Emissionshandel? Denken Sie, da sind wir dem Thema Klimagerechtigkeit ein Stück näher?
Zumindest was den Klimawandel angeht, ist natürlich der Emissionshandel bisher das allerbeste Instrument, was wir gefunden haben. CO2-Steuern scheint nicht so richtig zu funktionieren. Also wenn ich jetzt mal schaue, wir haben jetzt seit vielen Jahren, versuchen wir mit Verboten, mit Geboten, mit Besteuerung, mit entsprechenden politischen Regulatorien irgendwo einen Erfolg zu bekommen. Aber bisher sind seit dem grünen Umweltminister Jürgen Trittin 1998 eigentlich alle Versuche gescheitert oder hinter dem zurückgeblieben, was wir damit vorhatten. Das Einzige, was sich bewährt hat, gerade auch in Europa, aber auch in anderen Ländern, die das System sehr, sehr effizient umgesetzt haben, ist der Emissionshandel. Und gerade da müssen wir wahrscheinlich auch hier hinkommen, und zwar europäisch. Das sind wir auch schon. Wir haben nur noch nicht alle Felder in den Emissionshandel einbezogen. Das hätten wir gerne. Emissionshandel heißt, der Staat oder die Regierung gibt nur noch ein Maximum an CO2-Ausstoß pro Jahr frei. Was wir aber nicht tun, ist den Preis festsetzen. Bei einer Steuer setzen wir auch den Preis fest. Sondern hier setzen wir das Maximum fest an CO2-Ausstoß. Letztendlich kann dann jeder entscheiden, wie viel er von diesem Kuchen haben möchte. Wenn man sich vorstellt, die CO2-Emission ist der Kuchen und jetzt kann jeder ein Stück davon rausschneiden. Aber wenn der Kuchen aufgegessen ist, ist er aufgegessen, da gibt es keinen zweiten. Und dadurch entsteht ein Marktpreis, weil jedes Kuchenstück wird im Zweifel einen anderen Preis haben, je mehr Leute sich auf das Kuchenstück stürzen. Und die Idee der FDP, auch vieler anderer, ist natürlich, der Kuchen muss jedes Jahr kleiner werden, bis wir die Klimaziele erreicht haben. Und eins ist auch klar, je kleiner der Kuchen wird und je mehr Leute aber von dem Kuchen haben wollen, desto teurer wird das Stück dieses Kuchens sein. Und was dadurch passiert ist, weil natürlich die Unternehmen, die einen Teil von dem Kuchen brauchen, damit sie weiter produzieren können und so weiter, die müssen sich jetzt genau überlegen, wie viel können sie noch bezahlen, bevor nicht eine Innovation oder andere Technologien vielleicht sinnvoller wären für das Unternehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und dadurch entsteht ein immenser Innovationsdruck. Und unsere Überzeugung ist, am Ende können wir den Klimawandel nur stoppen, wenn wir es schaffen, mit innovativen, neuen Technologien ein Vorbild für die Welt zu sein. Deutschland ist zu klein, um alleine und schon gar nicht Ulm und Söflingen und Ehingen. Wir schaffen das nie alleine. Das heißt, wir müssen alle zusammen daran arbeiten. Die Aufgabe unserer Nation mit unglaublichen Ingenieuren, mit unglaublichen tollen Unternehmen ist, wir müssen die Lösungen für die ganze Welt herstellen, damit die Welt sieht, ach schaut mal, das ist doch eine tolle Technologie, lasst uns die bitte einsetzen, die ist CO2-neutral, ist nicht teurer und funktioniert. Also anders gesagt, ich würde mir wünschen, dass die Deutschen so viel fliegen, wie sie lustig sind, in die Welt und wohin sie auch wollen. Halt bitte nicht mit dem klassischen Flugzeug, sondern irgendwann mal mit dem Wasserstoffflugzeug, was komplett CO2-neutral ist. Ich muss also nicht die Flüge verbieten, das ist die andere Variante, sondern ich muss das Wasserstoffflugzeug erfinden. Also sollten wir uns doch dran setzen, ein Wasserstoffflugzeug erfinden, anstatt zu sagen, ihr dürft nicht mehr fliegen.
Karl-Heinz Brunner von der SPD war ebenfalls zum Gespräch mit uns bereit. Wenn man ein wenig zu Ihnen recherchiert, Herr Brunner, findet man ja eine klare Positionierung für Klimaschutz. Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich sage, das ist meine Position zu dem Thema oder ob das tatsächlich auch auf meiner eigenen Agenda steht. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Also Position und eigene Agenda müssen immer zusammenpassen. Alles andere ist unglaubwürdige Politik. Ich stehe für glaubwürdige Politik, deshalb ist Position und Agenda identisch.
Die Ziele, die Sie also auf Ihrer Website stehen haben, sind auch die Ziele, die Sie verfolgen.
Genau so ist es. Wobei bei der Verfolgung der Ziele immer sehen muss, Ziele sind Ziele, welche dann erfüllt werden können bei der Verfolgung. Das wissen wir nicht. Das ist wie mit der Glaskugel, bei der wir nicht wissen, im Vergleich zur Hexe, die ja da eine gewisse Ahnung hat, wie die Zukunft aussieht. Und an der will ich arbeiten, an dieser Zukunft.
Aber wie sollen denn jetzt Ihre Ziele konkret umgesetzt werden? Also wie genau stellen Sie sich das vor?
Wenn ich Klimaziele umsetzen will, dann muss ich immer sehen, einmal das Klimaziel und zum Zweiten das Ziel, Arbeitsplätze zu erhalten. Ich muss peu à peu, Stück für Stück sehen und in meinen Augen, und das, der Klimakompromiss oder der Kohlekompromiss ein gutes Zeichen, wo man sagt, bis zum auszusteigen, also mit dem Ziel eigentlich vorher schon fertig zu sein, immer parallel Konversion zu betreiben, also zu sagen, was kann ich als neue Arbeitsplätze, als neue Industrien, als neue Dienstleistungsbereiche schaffen, und so wie ich sie schaffe, gehe ich Stück für Stück aus dem raus, und je schneller es geht, desto schneller sind wir am Ziel.
Was sagen Sie zum Thema Klimagerechtigkeit? Wie können wir Ihrer Meinung nach für einen Ausgleich sorgen zwischen uns, die als Industriestaat ja maßgeblich zum Klimawandel beigetragen haben und immer noch tun, und zwischen den meist Entwicklungsländern, die ja viel eher von den Auswirkungen der Klimaveränderung betroffen sind?
Also wir können als Verbraucher mithandeln, indem wir bestimmte Produktionsketten, bestimmte Handelsketten als solche nicht fördern, sondern ordentlich bezahlen. Es gibt ja die Fairtrade-Läden, aber die Fairtrade-Läden machen ja bei uns unter 1% in der gesamten Republik aus. Das können wir beispielsweise verbessern. Und wir können etwas zum Beispiel tun, das würde ich gerne als Gesetzgeber tun, so unsinnige, in meinen Augen verbrecherische Anlageformen wie Anlagen in Lebensmittelderivate verbieten.
Alexander Engelhardt von der CSU wollte ebenso bei Radio Free FM zu Wort kommen. Also Herr Engelhardt, was sagen Sie denn zum Thema Klimagerechtigkeit? Steht das auf Ihrer Agenda?
Ja, ganz deutlich. Ich lebe das auch bei mir im Beruf und im Betrieb, wie du weißt. Ich bin Biomüller, habe eine Biomühle, verarbeite ausschließlich regionale Lebensmittel, und von dem her habe ich einen sehr starken Bezug zum Klimaschutz und zur Umwelt und lebe das auch wirklich in meinem Alltag.
Was sagen Sie denn jetzt aber zu Themen wie CO2-Versteuerung oder auch Emissionshandel? Denken Sie, das sorgt für Klimagerechtigkeit?
Wir müssen auf jeden Fall Wege finden, um die Klimagerechtigkeit ein Stück weit hinzukriegen, dass wir auch die CO2-Emissionen reduzieren. Man muss immer schauen, dass man es sozial gerecht macht, dass man die Wirtschaft leben lässt, ja? Weil von der Wirtschaft leben wir alle, und das wird sicher eine Herausforderung, da einen guten Weg zu finden. Ja?
Aber wie sieht das jetzt bei Ihnen konkret aus? Also was sind Ihre Klimaschutzziele, die Sie verfolgen können und wollen?
Also heute möchte ich meine Erfahrung einbringen. Also von mir, wo ich sage, ich bringe bei mir in meinem Alltag Ökologie und Ökonomie zusammen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man das gemeinsam macht und nicht eins gegen das andere ausspielt. Und zum Zweiten werde ich mich für den Umweltausschuss bewerben, eben um direkt an vorderster Front für die Umwelt auch tätig sein zu können. Aber wie gesagt, gesamtheitlich zu sehen und nicht nur in eure Richtung. Ja.
Ihre Kollegen von der Partei Die Linken sagen ja, Kapitalismus und Klimaschutz geht nicht zusammen. Was sagen Sie dazu? Ist das möglich oder nicht?
Also ich muss ganz klar sagen, dass der größte Klimaschutz, den wir machen können für die ganze Welt, nicht nur bei uns vor Ort, muss man natürlich was tun, ja, aber die größte Chance, die wir haben, heißt viel Geld in Forschung und Entwicklung. Wenn wir effizientere Technologien entwickeln, dann können wir die ganze Welt damit unterstützen, das Klima zu schützen. Das heißt, wenn wir 10% effizientere Technologie haben, kann die ganze Welt 10% Klima einsparen. Das schaffen wir in Deutschland alleine nie. Ja. Und das wäre unsere Stärke, und die müssen wir nutzen und die müssen wir auch stärken. Und darum brauchen wir das Geld, um uns das leisten zu können. Ja. Und darum muss beides funktionieren parallel, und dann brauchen wir einen vernünftigen Ausgleich.
Was sagen Sie zu der Bewegung Fridays for Future? Denken Sie, das fördert maßgeblich den politischen Diskurs zu dem Thema und sorgt das vielleicht auch für ein bisschen Druck in der Politik?
Also ich finde es mal super, dass sich junge Menschen engagieren, dass sie ein Thema haben, wo sie sagen, da werde ich aktiv, weil man dann die Chance hat, dass wenn jemand mal aktiv war und Erfahrungen gesammelt hat, dass man es auch weiterhin tut. Und das brauchen wir für unsere Gesellschaft, dass man Verantwortung übernimmt. Man braucht natürlich auch den Ruck durch die Gesellschaft, dass es im Alltag überall bewusst wird, dass jeder kann ein Stück weit dazu beitragen, das Klima zu schützen. Das geht im ersten Stück auch relativ einfach, ohne viel Aufwand. Das wäre das Schöne, wenn es klappt. Und ich würde mir wünschen, dass auch alle, die in den Fridays for Future sind, das dann im Alltag wirklich auch leben. Ja, und dann kommen wir ein Stück weiter.
Wie ihr seht, vertreten die PolitikerInnen unterschiedliche Standpunkte. Vielleicht hat euch das aber bei der Meinungsbildung geholfen. Aber was sagen eigentlich die VeranstalterInnen? Ihr habt hier ja echt ein cooles Event auf die Beine gestellt mit eurer Podiumsdiskussion. Was sagt ihr denn dazu, dass jetzt hier so viele LokalpolitikerInnen vorbeikommen? Und wie habt ihr es eigentlich geschafft, dass die hier vorbeischauen?
Also grundsätzlich würde ich schon sagen, dass natürlich auch alle PolitikerInnen und alle Parteien ihre Standpunkte jetzt in diesem Fall heute in der Klimapolitik vertreten wollen. Und also wir haben einfach angefragt, ob sie Lust hätten, mit uns die Podiumsdiskussion zu machen. Also wir haben angefragt bei Linke, SPD, Grüne, CDU, CSU und FDP. Und dann haben auch, also wir haben von 10 Angefragten 8 Zusagen bekommen und 2 Leute, die leider keine Zeit hatten.
Was bedeutet das jetzt für euch, dass so viele LokalpolitikerInnen gerade bei euch vorbeikommen? Denkt ihr, Fridays for Future als Bewegung sticht aus anderen Bewegungen vielleicht ein bisschen heraus?
Ich würde auf jeden Fall sagen, es zeigt, dass wir immer noch relevant sind, dass wir immer, also wir haben ein sehr, sehr relevantes Thema jetzt auch in Bezug auf die Bundestagswahl. Und es zeigt natürlich auch irgendwie, ja, dass wir sind immer noch da und wir sind auch weiter hier während der Bundestagswahl, nach der Bundestagswahl. Und ich denke, das haben auch die meisten PolitikerInnen verstanden, dass wir so schnell nicht wieder gehen werden.
Ihr habt also noch einiges nach den Wahlen geplant, aber habt ihr nicht auch Angst, dass ihr jetzt nur zu Wahlkampfzwecken ausgenutzt werdet und dass die PolitikerInnen das Thema eigentlich gar nicht so auf der Agenda stehen haben?
Also was die Parteien natürlich auch zum Klimaschutz und zur Klimagerechtigkeit sagen, kann man natürlich auch in jedem Wahlprogramm theoretisch nachlesen. Und wir wollen heute, dass eben auch die einzelnen PolitikerInnen miteinander diskutieren können. Aber auch wir werden durchaus Fragen stellen in Bezug auf unsere Forderungen, nämlich das 1,5-Grad-Ziel beziehungsweise die 1,5-Grad-Grenze wohl eher einzuhalten. Und ja, wir werden da schon schauen, dass auch die Antworten ja, der Wahrheit entsprechen und dass wir hier auch zeigen, was die Parteien wirklich fordern und wirklich umsetzen wollen und dass jetzt nicht nur hier es um viel schönes Gerede geht.
Was sind dann sonst noch so eure Erwartungen und Ziele, die ihr jetzt mit diesem Event anstrebt?
Wir wollen auf jeden Fall allen Leuten, die zuschauen, zeigen, was die Parteien zum Klimaschutz und auch zur Klimagerechtigkeit zu sagen haben und wollen vielleicht auch wenn wir selber natürlich überparteilich sind und hier auch keine Wahlempfehlung oder Ähnliches aussprechen, einfach den Leuten die Chance geben, hier mal zu sehen, okay, welche Partei vertritt mich denn überhaupt in Sachen Klimaschutz?
Wer von euch nicht bei der Podiumsdiskussion dabei war, kann sich das Ganze nochmal in dem Livestream, der auf YouTube auf der Seite von Fridays for Future Ulm Neu-Ulm zu finden ist, anschauen.